BioGet. Einfach mehr Wissen. Ein Podcast nicht nur für Biofreaks. Informativ und interdisziplinär.
Bereit für neue Impulse? Dann herzlich willkommen beim BioGet, Ihr Podcast für unterschiedliche Themen der Biologie. Wer mehr wissen will, ist bei mir gut aufgehoben. Mein Name ist Ulrike Randl-Gadora. Ich bin physische Anthropologin und unterrichte außerdem Biologie in einer allgemeinbildenden höheren Schule in Österreich. Heute und in den nächsten beiden Folgen geht es um das Tiefseeprojekt mit Monika Bright, das die Schüler und Schülerinnen der Klasse 5a, also der 9. Schulstufe im Realgymnasium, gemeinsam mit mir im Schuljahr 2022/23 im Biologieunterricht entwickelt haben. Dieses Projekt ist dann im Sommer darauf, im Juli 2023, von Monika Bright und ihrem Team durchgeführt worden, und zwar im Ostpazifik und dort beim Mittelozeanischen Rücken in 2500 Metern Tiefe. Dort gibt es Hydrothermalschlote, das heißt, es gibt dort schwarze Raucher. Monika Bright ist die Meeresbiologin Österreichs und erforscht die Tiefsee. Genau in der Woche, in der sie auch unser Projekt dort umgesetzt hat, kam sie mit einer sensationellen Entdeckung in die Medien. Diese grandiose Nachricht ist der Höhepunkt eines jeden Forschers und jeder Forscherin. Monika Bright hat mit ihrem Team dort unten nämlich ein bis dahin noch unbeschriebenes Ökosystem entdeckt, und zwar im Meeresboden drinnen, unter dem Basalt. Dass dort Hohlräume und Gänge sind, ist den Geologen und Geologinnen schon länger bekannt gewesen und auch, dass es dort Leben gibt. Aber die Biozönose in diesem Biotop, das heißt die Lebensgemeinschaft in diesem Lebensraum, geschweige denn das gesamte Ökosystem mit seinen Beziehungen, ist bis zu diesem Zeitpunkt noch nie erforscht worden. Bei den Episode Notes finden Sie mehrere Links zu dieser Entdeckung. In der nächsten Folge sind dann die Livestreams dabei, auf denen man dann auch unser Schulprojekt sehen kann. In der heutigen BioGet-Folge geht es um die Planung unseres Projekts, um die Hintergründe und unsere Vorgehensweise. Für welches Experiment wir uns dann letztendlich entschieden haben, erfahren Sie am Ende des heutigen Beitrags. Die konkrete Durchführung können Sie bei den Livestreams selbst beobachten. Ich werde dazu aber auch ein bisschen etwas erzählen. Meine Schüler und Schülerinnen und ich konnten da ja leider nicht dabei sein. Wir konnten die Arbeit des Forschungsteams bzw. des Tauchroboters nur am Bildschirm mitverfolgen. Aber darum geht es erst in der nächsten Folge. Wie bin aber ich zu diesem Projekt überhaupt gekommen? Wie so oft war es eine zufällige Gelegenheit, die ich einfach ergriffen habe. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an meine liebe Kollegin Susi Bramendorfer, die leider nicht mehr in meiner Schule unterrichtet, weil sie umgezogen ist. Was für ein Glück für Oberösterreich. Liebe Grüße an die Heimat. Ich hatte also den Kontakt zu Monika Bright. Dann ist es darum gegangen, eine Schulklasse zu finden, mit der man ein wissenschaftlich fundiertes Projekt planen kann. Im Rahmen der Möglichkeiten, die uns von Monika Bright geboten wurden. Ich mache aufwendige Projekte nämlich nicht mit irgendeiner Klasse, sondern nur mit einer, die ich für ihre Mitarbeit im Unterricht belohnen will. Und eine Klasse, die sich so eine Belohnung verdient hatte, war die damalige 5a. Die 8a war ja leider schon mit Matura beschäftigt und hätte im folgenden Schuljahr keine Daten mehr auswerten können. Schade, aber die 5a war gleich die nächste in der Auswahl. Interessiert, motiviert und bereit, Einsatz zu zeigen. Leistungsbereitschaft und ein echtes Interesse daran, wie Forschung funktioniert, sind hierfür nämlich eine Grundvoraussetzung. Monika Bright hat uns Fachliteratur zur Bestimmung von Tieren gegeben, die im voraussichtlichen Untersuchungsbereich in der Tiefsee zu erwarten waren. Ich bin deswegen bei ihr an der Uni gewesen und habe sie in ihrem Büro besucht. Der Kontakt mit Monika Bright ist dann via Zoom-Meetings gelaufen. Zweimal ist sie während der Planungszeit auch zu uns in den Unterricht gekommen, zu Beginn unserer Planung und dann am Ende des Schuljahres kurz vor Beginn der Sommerferien. Im Herbst, also im neuen Schuljahr dann, hat sie uns für die Datenauswertung Fotos von unserem Projekt mit in den Unterricht gebracht und uns dann später bei der Auswertung auch unterstützt. Da war sie also auch noch mal bei uns im Unterricht. Außerdem hat sie für die gesamte Oberstufe einen Vortrag über ihre Entdeckung gehalten. Ich möchte mich an dieser Stelle dafür noch einmal recht herzlich bedanken. Liebe Monika, alles Gute für alle deine noch kommenden Forschungsprojekte. Wie ist das Ganze aber nun abgelaufen und wer war dabei? Dieses Schulprojekt ist in meinem Biologieunterricht mit der gesamten Klasse geplant und designt worden. Bei der Auswertung im Herbst waren dann nur mehr die motiviertesten Schülerinnen aus dieser Klasse dabei, und zwar in ihrer Freizeit. Monika Bright ist also bei Planungsbeginn zu uns in den Biologieunterricht gekommen. Sie hat uns eine Präsentation über ihre Arbeit gezeigt und danach von Projekten berichtet, die sie schon mit Schulen gemacht hat, und hat uns dabei auch erzählt, dass sie im kommenden Sommer im Ostpazifik wieder auf Tauchgang gehen wird. Und dabei können auch Schulen ihre Projekte durchführen lassen. Sie hat uns auch Fotos von Rolf Sebastian gezeigt. Das ist der Tauchroboter, der unten am Meeresboden für die Wissenschaft arbeitet. Gesteuert wird er von einem Techniker im Forschungsboot an der Wasseroberfläche. Weil dort unten der Wasserdruck so hoch ist, muss die Arbeit am Meeresboden ein Roboter machen. Rolf Sebastian gehört nicht der Universität Wien, sondern dem Schmidt Ocean Institute. Schmidt Ocean Institute. Nicht verwechseln mit dem Smithsonian Institute. Das ist zwar auch eine Forschungseinrichtung, aber eine andere. Dieser Tauchroboter Rolf Sebastian muss alle Sachen, die für die Experimente gebraucht werden, in einem einzigen Tauchgang in Kisten vom Boot an der Wasseroberfläche nach unten zum Meeresboden bringen. Das dauert mehrere Stunden. Da darf nichts vergessen werden. Und was man bei der Planung auch bedenken muss, ist, die Sachen müssen in diesen Kisten alle Platz haben, weil jede Kiste verschlossen werden muss, damit nicht schon etwas verloren geht, bevor die Kiste unten am Boden landet. Und der Roboter muss diese Sachen aus den Kisten problemlos herausnehmen und am Meeresboden platzieren können. Daran muss man schon beim Einpacken in diese Kisten denken. Alle Experimente müssen mit Bleigewichten beschwert werden, damit sie unten bleiben. Und damit kein Teil davon schwimmt, muss jedes einzelne Teil auch noch mit Kabelbindern auf der Unterlage fixiert sein. Und trotzdem kann es passieren, dass dann so ein Teil unbeobachtet verschwindet. Das ist bei unserem Experiment passiert. Und dann muss Rolf Sebastian auch Fotos von jedem Experiment machen. Und nicht nur ein einziges Mal, sondern regelmäßig. Sonst ist die Datenauswertung nicht vollständig möglich. Es wäre zwar prinzipiell schon möglich, bei jedem einzelnen Experiment eine mobile Kamera zu deponieren und zur Beobachtung für mehrere Stunden oder auch über Nacht dort zu lassen. Aber eine eigene Kamera bei jedem Experiment wäre viel zu teuer und vor allem riskant, weil es ja auch passieren kann, dass ein neugieriger Hai oder ein Oktopus oder irgendein anderes Tier diese Kamera verschiebt und dadurch das Experiment nicht mehr im Bild ist oder die Kamera beschädigt oder vielleicht sogar mitnimmt. Ob es überhaupt möglich ist, dass der Roboter in die Tiefe absteigt, hängt auch vom Wetter ab. Jeder Forschungstag auf dem Boot kostet Geld und das ist nur begrenzt vorhanden. Jeder Ab- und Aufstieg und die Arbeit des Roboters dazwischen ist immens teuer. Und deswegen muss gut überlegt werden, wofür Forschungsgelder ausgegeben werden sollen. Da muss man jede Geldausgabe rechtfertigen können, weil das Geld nicht verschwendet werden darf. Und das heißt auch, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen müssen sich um Fördergelder und Sponsoring bemühen. Da steckt ziemlich viel bürokratischer Aufwand drin. Aber wie ist es dann mit uns weitergegangen? Nach dem ersten Besuch von Monika Bright ging es dann um die Ideenfindung für unser Projekt. Was wollen wir untersuchen? Was interessiert uns? Und wie wollen wir das umsetzen? Wir haben uns gedacht, wir lassen uns bei den Ideen zuerst einmal nicht einschränken, sondern lassen unsere Fantasie einfach mal freien Lauf und sammeln alle Ideen, die uns irgendwie einfallen. Nach einem Brainstorming hatten wir mehr Ideen für unser Projekt als Schüler und Schülerinnen in der Klasse. Und dabei gab es viele spannende Ideen. Wir haben zu jeder Forschungsfrage mindestens eine Hypothese aufgestellt und uns überlegt, wie man die Frage methodisch beantworten könnte. Wir haben zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Informationen gehabt. Wir wussten zum Beispiel nicht, wie das Untersuchungsgelände in Wirklichkeit ausschaut. Ich habe Monika Bright dann unsere Ideen geschickt. Die hat sie sich angeschaut und Notizen dazu gemacht. Beim nächsten Treffen hat sie dann mit uns jeden einzelnen Vorschlag, das heißt jede Fragestellung mit Hypothesen und Methode diskutiert und dazu ihre Expertise abgegeben. Diese Diskussion hat gezeigt, dass jedes Forschungsprojekt möglichst präzise geplant werden muss und wirklich alles, was nur irgendwie bekannt ist, mit berücksichtigt werden muss. Eine gute Planung ist die halbe Miete. Und dass es einen Rahmen gibt, innerhalb dem sich das Projekt einer Schule bewegen kann. Was der Klasse hierbei klar geworden ist, war der Stellenwert dieses Schulprojekts und diese Erkenntnis war ziemlich ernüchternd. Aber nun zu den Ideen, die aus dieser Klasse hervorgegangen sind. Einige unserer Fragestellungen mussten wir gleich wieder verwerfen. Nicht, weil sie so schlecht gewesen wären, sondern weil die methodische Umsetzung in der Tiefsee innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens schlichtweg nicht möglich gewesen wäre. Wie beweglich oder unbeweglich der Tauchroboter letztendlich ist, konnten wir uns nicht wirklich vorstellen. Und wir hatten beim Brainstorming nicht darüber nachgedacht, wie die Oberfläche des Untersuchungsgeländes geformt sein könnte. Auf den Livestreams kann man das Untersuchungsgelände dann gut erkennen. Der Meeresboden ist dort, wo unsere Experimente am Ende durchgeführt worden sind, sehr uneben und zerklüftet. Und ein Hydrothermalschlot ist recht steil und von Röhrenwürmern besiedelt. Und deren Röhren sind nicht elastisch und können dem Roboter daher auch nicht ausweichen. Der Tauchroboter ist relativ groß und sperrig. Dass er auf den Röhrenwürmern herumklettert, ohne sie dabei zu beschädigen, ist kaum möglich. Der Roboter hat zwar mehrere Greifarme mit Zangen, aber deren präzise Steuerung vom Boot aus ist nicht einfach und verlangt sehr viel Konzentration. Die Gründe gegen die meisten unserer Projektideen waren also einleuchtend, zu zeitaufwendig und daher zu teuer. Was war nun mit unseren anderen Ideen? Einige waren tatsächlich schon wissenschaftlich umgesetzt worden. Da gibt es also schon Ergebnisse oder sie sind gerade im Entstehen. Monica Bright hat auf diese Forschungsfragen daher gleich eine Antwort parat gehabt. Sie hat auch auf entsprechende Fachliteratur verwiesen. Und manch andere von unseren Ideen haben auch Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen schon gehabt, aber noch nicht bearbeitet. Tja, und einige unserer Ideen mussten theoretisch bleiben. Sie waren zwar interessant, die Tiere hätten aber möglicherweise darunter leiden müssen. Und das ist etwas, was für die meisten Schüler und Schülerinnen dieser Klasse überhaupt nicht in Frage kommt. Gut so. An eine praktische Durchführung dieser Projekte war also aus ethischen Gründen nicht zu denken. Ob sich eine Ethikkommission damit beschäftigt, wie es Röhrenwürmern geht, wenn man ihre Röhren absichtlich beschädigt oder zerstört, ist die Frage. Aber die ethischen Bedenken meiner Klasse waren jedenfalls zu groß. Inhaltlich haben sich die meisten Ideen aus der 5a mit Fragen zum Verhalten von Röhrenwürmern beschäftigt. Ein paar der Forschungsfragen möchte ich hier vorstellen und auch dazu sagen, warum diese dann nicht weiter ausgearbeitet worden sind. Also zum Beispiel, wie wird die Nahrungsaufnahme von Röhrenwürmern beeinflusst, wenn diese mit Chili, Tabasco, Wasabi oder Ähnlichem konfrontiert werden? Und wie kommunizieren die Röhrenwürmer diese Erfahrung mit ihren Artgenossen? Monica Bright meinte dazu, dass Röhrenwürmer ja keine Mundöffnung haben. Also müssten wir diese Forschungsfrage anhand anderer Tiefseetiere beantworten. Hier kommt auch noch ein ethischer Konflikt dazu. Die Tiere sollten wegen uns ja keine Schmerzen erdulden müssen. Eine andere Forschungsfrage war, was passiert, wenn man Rhiftia pachyptila, das ist dieser Röhrenwurm, wenn man ihm leuchtende Farbstoffe verabreicht, also beispielsweise den Stoff injiziert? Bauen die Würmer diesen Farbstoff dann in die Röhre ein oder stoßen sie ihn aus? Oder wird der Farbstoff im Zuge des Stoffwechsels einfach abgebaut? Monica Bright gab hier zu bedenken, dass man dafür die Tiere einfangen müsste. Kommen wir zur nächsten Forschungsfrage. Wie reagieren Röhrenwürmer auf mechanische Reize, die in ihre Röhre eingeführt werden? Inwiefern beeinflusst die Oberfläche so eines eingeführten Gegenstands die Reaktion darauf? Also welchen Unterschied gibt es, je nachdem, ob dieser Gegenstand hart oder weich ist, glatt, stachelig oder rau wie Schmirgelpapier? Laut Monica Bright wäre dieser Versuch sehr zeitaufwendig. Die Auswahl des einzuführenden Gegenstands wäre außerdem schwierig, denn er müsste die perfekte Größe und das perfekte Gewicht haben, damit er in die Röhre hineinfallen und auch eine Mindestzeit darin verbleiben würde. Dafür wären jedenfalls Voruntersuchungen notwendig. Die Röhren müssten eventuell auch verschlossen werden, damit der Gegenstand nicht gleich davonschwimmen und sich ein Röhrenwurm damit auch länger beschäftigen muss. Und was in der Röhre innen drinnen passiert, könnte man ohne Kamera darin auch nicht beobachten. Das Outcome dieses Versuchs ist eigentlich auch vorhersehbar. Der Röhrenwurm würde den Gegenstand hinauskatapultieren. Nächste Forschungsfrage. Wie sehr beeinflusst der hohe Wasserdruck die Keimfähigkeit von Bohnen und Erbsensamen? Eine ähnliche Idee hatte dann auch die Volksschule in Peran, die als zweite Schule ein Projekt in der Tiefsee durchführen durfte. Monica Bright meinte, dass dieser Versuch im Hochdruckaquarium durchgeführt werden müsste. Ein Experiment in der Tiefsee ist dafür nicht wirklich notwendig. Sie hätte uns dieses Hochdruckaquarium gern zur Verfügung gestellt, aber es ist durch andere Experimente praktisch dauernd besetzt. Nächste Frage. Wie reagieren Röhrenwürmer auf verschiedene Wassertemperaturen und wie auf Süßwasser? Diese Fragen sind laut Monica Bright schon beantwortet worden. Wir hätten sie aber mit Krebsen und Krabben bearbeiten können, weil diese Tiere kein Problem mit Druckveränderungen haben. Das Problem für uns war aber ein ethisches. Wir hätten dafür nämlich sehr viele Tiere gebraucht. Diese Tiere müssten eingefangen und nach Wien transportiert werden. Und dann kommt dazu, dass es bei dieser Frage auch darum geht, herauszufinden, wo genau der Punkt ist, an dem 50% der Tiere sterben. Das kam für uns überhaupt nicht in Frage. Zur nächsten Forschungsfrage. Wie reagieren Pioniere unter den Tiefseelebewesen auf eine Wärmequelle? Wie lang dauert es, bis sich an einem noch nicht besiedelten Habitat eine Tiergesellschaft ansiedelt? Laut Monica Bright wäre dafür eine sehr kostenintensive Langzeitbeobachtung notwendig und die geeignete Methode müsste erst entwickelt werden. Nächste Frage. Wie kommunizieren Röhrenwürmer mit Artgenossen und inwieweit gibt es dabei Präferenzen für bestimmte Individuen? Was wird kommuniziert und welches Individuum bekommt welche Information zuerst? Monica Bright meinte, dass sich Röhrenwürmer zurückziehen, wenn Fische darüber schwimmen, weil Röhrenwürmer auf Bewegung reagieren. Das ist nur ein Reiz, egal von wem er verursacht wird. Die Erforschung möglicher Kognitionsleistungen von Röhrenwürmern wäre ein erheblicher Aufwand und würde zu lange dauern. Nächste Frage. Wie reagieren Röhrenwürmer auf immer wieder und in gleicher Weise auftretende Gefahren? Das heißt, inwiefern unterscheidet sich ihre Reaktion oder verändert sich ihre Reaktion vielleicht in eine bestimmte Richtung? Können Röhrenwürmer daraus lernen und ihre Herangehensweise an diese Gefahr anpassen? Laut Monica Bright reagieren Wirbellose mit Versuch und Irrtum. Das kennt man von Oktopussen. Die Beantwortung unserer Forschungsfrage wäre jedenfalls zu langwierig. Nächste Forschungsfrage. Wie reagieren Röhrenwürmer auf einen Nahrungsüberschuss bzw. wie auf Nahrungsnot? Wie vorausschauend arbeiten Röhrenwürmer? Monika erklärte, dass Röhrenwürmer hier auf ihre Symbionten, also ihre Bakterien, angewiesen sind. Die Untersuchung dieser Forschungsfrage erfordert molekulare Methoden mit Genexpression und daran arbeitet Monica Bright gerade. Das war im Schuljahr 2022-23. Wir dürfen auf das Ergebnis gespannt sein. Nächste Frage. Inwieweit kontrollieren Röhrenwürmer ihre Nahrung? Das heißt, würden sie auch für sie selbst giftige Stoffe aufnehmen? Werden schädliche Stoffe durch die Symbionten entschärft? Welche Stoffe sind für Röhrenwürmer tödlich bzw. giftig? Wie reagieren Röhrenwürmer bei Konsum von Nikotin, Zucker, Koffein oder illegalen Drogen? Laut Monika würde man diesen Versuch nicht nur mit Röhrenwürmern machen, sondern mit der gesamten Lebensgemeinschaft. Und der Versuch müsste durchgehend gefilmt werden. Zucker bedeutet im Prinzip Nahrung und viele Stoffe werden über die Körperoberfläche aufgenommen. Die Reaktion auf Koffein und andere Suchtmittel sind noch nicht bekannt. Als Versuch einer Schule wäre das jedenfalls zu aufwendig. Nächste Frage. Inwieweit ist der Biorhythmus von Röhrenwürmern auf die übrige Lebensgemeinschaft abgestimmt und haben Röhrenwürmer einen Schlafrhythmus? Dieser Versuch wäre kompliziert und für einen Schulversuch zu aufwendig. Nächste Frage. Wie kann man die Sättigung bei Röhrenwürmern quantifizieren? Das heißt, wann ist ein Röhrenwurm satt? Welche Faktoren beeinflussen die Nahrungsmenge, die ein Röhrenwurm aufnimmt, bevor er ein Sättigungsgefühl empfindet? Laut Monica Bright wäre das ein sehr schwieriges Thema, das man einfacher bei anderen Tieren als Röhrenwürmern untersuchen sollte. Das Problem ist nämlich die Symbiose. Röhrenwürmer sind als Wirt bei der Nahrung von ihren Bakterien abhängig und Bakterien sind Beute vieler Tiere. Die Bakterien sind nur deswegen in diesen Röhren, weil sie dort geschützt sind. Wenn die Bakterien als Symbionten in einem Röhrenwurm leben, dann können sie sich dort stark vermehren. Sie haben Schutz und es gibt keinen freien Wettbewerb. Ihr Wirt, also der Röhrenwurm, bekommt nur einen Teil des Kohlenstoffs, den sie fixieren, nämlich den, den diese Prokaryonten entbehren können. Wenn weniger Schwefelwasserstoff und Sauerstoff vorhanden sind, dann gibt es auch weniger fixierten Kohlenstoff. Bakterien lassen ihren Wirt verhungern, wenn sie selbst nicht genug Nahrung finden. Sie verlassen dann den Wirt und flüchten ins Freie. Diese Symbiose ist also kein Mutualismus, also keine echte Win-Win-Situation. Dazu gibt es bei den Episodennotes zwei Links. Nächste Forschungsfrage: Wie gelangen Krabben oder Krebse an Futter, das in einem leicht verschlossenen Marmeladeglas versteckt ist? Diese Aufgabenstellung kennen wir von Oktopussen. Das Experiment dazu müsste gefilmt werden, und da niemand wissen kann, wie lange es dauert, bis so ein Krebs sich für den Inhalt in diesem Marmeladeglas interessiert, würde wohl niemand diesen Zeitaufwand für einen Schulversuch finanzieren. Nächste Forschungsfrage: Wie reagieren Tiere aus der Tiefsee auf die Stimulation durch Musik? Inwieweit unterscheiden sich Wahrnehmung und Reaktion verschiedener Arten auf bestimmte Musikgenres oder Klänge? Das heißt, macht es einen Unterschied, ob die Tiere beispielsweise Klassik oder Hardrock hören? Kann man Krabben aus der Tiefsee konditionieren? Und wie macht man das? Funktioniert das so wie beim Pavlovschen Hund? Wie konditioniert man Krabben, sodass sie ausgewählte Töne als positiv empfinden, bei anderen Tönen aber die Flucht ergreifen? Laut Monica Bright wäre die Beantwortung dieser Frage ebenfalls zu zeitaufwendig. Nächste Frage: Was passiert, wenn man die Röhren von Röhrenwürmern durch andere Rohre komplett ersetzt? Inwiefern unterscheiden sich die Reaktionen der Röhrenwürmer, je nachdem, ob die neue Röhre aus künstlichen oder aus natürlichen Stoffen besteht? Inwiefern ist das Annehmen der neuen Röhre von der Oberflächenbeschaffenheit abhängig? Was passiert, wenn man die Röhre eines Röhrenwurms mit einer anderen Röhre verlängert? Wird die Verlängerung abgestoßen oder wird sie akzeptiert? Wird die Verlängerung durch Wachsen ausgeglichen? Welchen Einfluss hat also die Beschaffenheit der Röhre auf das Verhalten des Wurms? Dazu gibt es laut Monica Bright bereits Publikationen, und französische Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen machen schon Versuche dazu. Sie meinte auch, dass sich Röhrenwürmer trotzdem eine eigene Röhre bauen und nicht in einer Plastikröhre bleiben. Während des Wachstums ändert sich nämlich auch der Röhrendurchmesser. Röhrenwürmer haben dafür verschiedene Drüsen. Mit den einen können sie eine Röhre auflösen und mit den anderen können sie Röhren aufbauen. Das macht Sinn. Unser Knochen wird ja auch laufend ab, auf und umgebaut. Und auch so eine Röhrenwurmröhre muss immer zu den aktuellen Bedürfnissen des Wurms passen. Wir würden uns auch nicht wohlfühlen, wenn wir in einer Kunststoffhaut leben müssten, die nicht mitwächst und uns eigentlich nie so wirklich passt. Nächste Frage: Wie reagieren verschiedene Tiefseebewohner, wenn man sie verschiedenfarbigem Licht aussetzt? Welche der Tiefseetiere im Bereich der Hydrothermalschlote reagieren auf blaues Licht, welche auf rotes, auf grünes oder auf weißes Licht, welche auf Schwarzlicht oder auf UV-Licht? Auch das wären zu zeitaufwendige Versuche. Nächste Forschungsfrage: Wie reagieren Röhrenwürmer auf Vibrationen des Untergrunds? Reagieren sie individuell? Informieren sie sich gegenseitig? Unterscheidet sich ihre Reaktion je nach Stärke der Vibration? Gibt es einen Gewöhnungseffekt auf immer wiederkehrende Vibrationen? Laut Monica Bright reagieren Röhrenwürmer in jedem Fall auf Vibrationen. Sie haben Tastsinnesorgane, damit sie Vibrationen wahrnehmen können. Werden Röhrenwürmer gestört, ziehen sie sich zurück. Die Beantwortung unserer Fragen würde jedenfalls viel Zeit in Anspruch nehmen. Nächste Forschungsfrage: Wie sehr beeinflusst ein minimal veränderter Lebensraum die Lebenserwartung von Röhrenwürmern? Stichwort Klimaerwärmung, Nanoplastik, Giftstoffe und Müll im Meer. Manche Arten können ja bis zu 250 Jahre alt werden. Laut Monica Bright wurde daran schon gearbeitet. Unsere Frage verlangt eine langfristige Untersuchung. Man muss dazu die Röhren färben und den Zuwachs messen. Und gewisse Stellen muss man fotografieren. Wie alt ein einzelnes Tier wird, weiß man bis jetzt noch nicht. Es wurde bisher nur das Leben von Aggregationen über Jahre verfolgt. Es hat dann auch noch Forschungsfragen technisch-methodischer Natur gegeben. Und zwar, als es darum ging, wie flüssige Nahrungsangebote oder Substanzen nach unten zum Meeresboden gebracht werden können, nämlich ohne, dass diese Flüssigkeit am Weg nach unten verloren geht und ohne, dass sie sich mit dem Meerwasser vermischt. Beispielsweise, wie groß muss ein Eiswürfel sein, damit er auf 2,5 Kilometer Tiefe sinken kann und unten noch immer als Eiswürfel ankommt? Wie viel Prozent seines Volumens verliert er am Weg nach unten? Oder wie kann man flüssige Nahrung Tiefseetieren anbieten und gleichzeitig eine Vermischung mit Meerwasser verhindern? Wird diese Flüssigkeit durch den Wasserdruck zerquetscht, wenn man sie in Gelform nach unten schickt? Letzten Endes ist dann die Entscheidung auf ein Experiment zur Nahrungswahl von Tieren in der Tiefsee gefallen. Die Gründe für diese Entscheidung sind rasch erzählt. Unsere Ideen für Experimente mit Röhrenwürmern waren alle viel zu aufwendig. Und das Experiment mit der Nahrungswahl war einfach und mit recht geringem Aufwand für die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen durchzuführen. Ich könnte mir nun vorstellen, dass Ihr Gehirn jetzt auch schon rattert und Ihnen, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, auch schon ein paar kreative Ideen für Tiefseeprojekte eingefallen sind. Mit unserem Projekt geht es dann in der nächsten Folge weiter. Da werden Sie dann erfahren, welche Materialien wir dafür gebraucht haben und wie dieses Projekt in der Tiefsee dann durchgeführt worden ist. Ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag. Danke, dass Sie zugehört haben. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, dann geben Sie mir doch bitte einen Daumen nach oben. Sollten Sie konstruktives Feedback für mich haben, dann senden Sie dieses an bioget@outlook.de. Danke.
Das war eine Folge des BioGet von Ulrike Randl-Gadora zu unterschiedlichen Themen der Biologie. Wer mehr wissen will, ist bei ihr gut aufgehoben.